toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Hallo liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, frohes neues Jahr, alles Liebe und Gute für 2023. Ich hab's euch ja in der letzten Folge versprochen mit Herrn Schneider, dem deutschen Meister bei den Herren, dass ich auch versuche, die deutsche Meisterin ans Mikro zu bekommen. Und wir hatten jetzt Kontakt zwischen den Jahren und ich freue mich wahnsinnig, dass sie sich Zeit genommen hat, weil übermorgen geht's nach Australien. Hallo Ella Seidel.
Hallo, ja, auch von mir frohes Neues. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Ihr seid ja Tennis-Freaks da draußen, habe ich eben gerade Ella auch schon gesagt, dass wir ja nicht bei A anfangen müssen. Für die, die aber trotzdem mit Ella noch nichts anfangen können, ein paar Informationen. Sie hat sich letztes Jahr aus der Weltrangliste nach oben gekämpft, mittlerweile auf Platz 573, unter anderem auch durch einen Erfolg in Hamburg. In der Junioren-Ranking ist sie sogar 20. war schon 19. momentan auf 20. Das kann sich ja dann auch nochmal verbessern. Jetzt, wenn sie Junioren-Slams spielt, ist aus Hamburg 1,76 Meter groß, 17 Jahre alt und auf dem besten Weg zum Tennisprofi. Oder vielleicht bezeichnet sie sich ja auch schon als Tennisprofi. Darüber werden wir sprechen. Schön, dass du da bist. Bezeichnest du dich denn schon als Tennisprofi oder bist du auf dem Weg dahin? Was würdest du sagen?
Also im Moment auf jeden Fall, glaube ich, noch auf dem Weg dahin. Seit ich jetzt letztes Jahr im Sommer die Schule abgeschlossen habe, natürlich kann ich mich noch intensiver mit Tennis und allem, was dazugehört, beschäftigen. Und es ist ein langer Weg, aber ich will es versuchen und ich denke, ich muss alles geben, aber ich könnte es schaffen.
Langer Weg, du sprichst es an. Wir kennen uns tatsächlich schon seit 2019. Ich habe es, glaube ich, vielleicht irgendwann auch schon mal bei einem anderen Gast erwähnt. Für die Stammhörerinnen, die werden es wissen. Ich war noch fürs Tennismagazin. Ihr wisst, ich war mal Redakteur beim Tennismagazin in Tschechien auf den U14-Europameisterschaften. Und ich glaube, das waren auch deine ersten Kontinentalmeisterschaften damals. Da hast du mitgespielt, auch in der K.O.-Runde, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, ob zwei Matches gewonnen oder so. Und da haben wir auch ein kleines Gespräch geführt. Aber es ist in der Tennisprofi-Welt schon wieder lange her, 3 Jahre. Kannst du dich eigentlich noch dran erinnern? Oder hast du gerade, was will der alte Mann jetzt? Ich kenne den gar nicht.
Also ans Turnier kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern, dass wir da gesprochen haben, ist vielleicht noch eine vage Erinnerung, aber aber Most ist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben, weil die ersten Europameisterschaften, es war ja sozusagen so die Belohnung auf die Deutschen, die ich im Voraus gespielt hatte. Und das war eine mega coole Erfahrung, jetzt mal so auf größerer Bühne zu spielen, weil ich vorher auch, ja, noch nicht so viele Turniere gespielt hatte, nicht so viele TE-Turniere oder sowas. Und das war echt cool.
Ja, glaube ich, dass es auch eine überwältigende Erfahrung war. Es war für mich auch damals die ersten Junioren-Europameisterschaften. War auch mal schön zu sehen, wie so die Elite in dem Alter ist. Du hast ja das Privileg sozusagen, ich habe es vorhin nochmal rausgesucht, du bist deutsche Meisterin U14 geworden, du bist deutsche Meisterin U16 geworden, U18 hast du jetzt übersprungen, weil du es bei den Damen gewonnen hast. Ja, das auch nochmal als Einordnung. Und gar kein Problem, dass du, es gibt wichtige Sachen, als irgendwelche Journalisten zu erkennen. Glaub mir, du hast es da sehr, sehr gut gemacht. Mir ist damals schon aufgefallen, dass du sehr fokussiert bist und so. Und schön, dass es jetzt 3 Jahre später immer noch auf dem Weg ist. Ich fange den Podcast immer an mit einer Frage, auch wenn ich jetzt schon zwei gestellt habe, mit der die SportlerInnen vielleicht nicht so rechnen. Backst du noch Cupcakes und zeichnest du sie oder hast du keine Zeit mehr dafür?
Um Gottes Willen, ey, das hatte ich ja mal vor Jahren gesagt. Ich weiß es noch ganz genau. Ist lange her. Ich glaube, die Zeit habe ich im Moment nicht mehr so dazu. Immer mal wieder backe ich auch ganz gerne, aber zeichnen und alles fällt jetzt so ein bisschen hinten über. Und ja, ich konzentriere mich im Moment mehr auf Tennis, sagen wir es mal so. Es wird ein bisschen hinten angestellt.
Völlig zu Recht. Und da kannst du dich schon mal dran gewöhnen, wenn du jetzt Junioren-Slam spielst oder wenn du Erfolge feierst, es werden immer Zitate aus der Vergangenheit für neue Texte nochmal aufgewärmt oder so. Und ich musste mich ja jetzt irgendwie vorbereiten und das habe ich gefunden, deswegen habe ich dich damit konfrontiert. Ich entschuldige mich offiziell dafür. Aber nee, ist ja an sich, das war wahrscheinlich während der Corona-Zeit, nehme ich an, ganz am Anfang, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte da ein Interview und ich glaube, da hatte ich mit Tennis ging ja da nicht ganz so viel und da hatte ich dann ein bisschen mehr Zeit für andere Sachen und oder musste mir auch Alternativen suchen und das hat mir echt Spaß gemacht und dann habe ich damit angefangen.
Die Corona-Zeit war ja für uns alle schwer, egal was man so beruflich macht. Und ich hatte ja schon das Vergnügen, mit dem einen oder anderen auch jungen Tennisprofi oder auf dem Weg dahin zu reden, gerade auch während der Zeit. Der Podcast ist ja 2020 entstanden. Ich habe ein sehr interessantes Zitat gefunden von Barbara Rittner über dich. Positiv. Sie arbeitet, Zitat, sehr hart und akribisch und hat vor allem während des Coronas ja sich sehr gut entwickelt. Das ist ja eigentlich eine Überraschung, weil man ja während Corona nicht so gut arbeiten konnte, gerade klar, wenn man Profi-Status hatte oder Landeskader-Status hatte, konnte man vielleicht noch irgendwo in der Halle trainieren, aber trotzdem war es ja alles andere als einfach. Vielleicht kannst du mal das Zitat aufgreifen und sagen, hat dich da deine fokussierte Art geholfen, sozusagen an anderen Talenten vorbeizuziehen, weil du trotzdem gesagt hast, ich nehme das jetzt so an, wie es ist und trainiere hart, oder hattest du Glück mit der Hallensituation? Erklär mal ein bisschen.
Ich glaube, man musste es ja so hinnehmen, wie es ist. War natürlich eine blöde Situation. Aber ich glaube auch die ersten Wochen, vor allem von Corona, wo man ja wirklich in keiner Halle konnte, wo man nirgendwo trainieren konnte, habe ich so gemerkt, wie viel Tennis mir bedeutet und dass es mir echt fehlt. Und ich habe dann viel im Athletikbereich gearbeitet in der Zeit, habe immer wieder Motivation daraus gezogen, dass ich gehofft habe, dass es bald besser wird. Und ich meine, ich habe mich immer erinnert dann so an schöne Momente mit dem Tennis in der Vergangenheit. Ja, und sobald ich dann durch meinen Kaderstatus wieder in Hamburg auch im Leistungszentrum trainieren durfte, war ich so motiviert, endlich wieder Tennis zu spielen. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen, ja, um gut aus dem Jahr herauszukommen.
Sag doch nochmal was ein bisschen zu deiner Trainingsarbeit und zu den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest. Da habe ich relativ wenig gefunden. Klar, du bist im Porsche-Team mittlerweile natürlich auch völlig verdient mit deinen Erfolgen. Du bist gerade, das können wir glaube ich verraten, in Stammheim bereitest dich vor. Also ist jetzt kein offizieller Lehrgang, da sind natürlich auch oft Lehrgänge, aber ihr fliegt dann Samstag nach Australien. Aber wenn du in Hamburg zu Hause bist, wer ist dein Trainer? Wo trainierst du genau? Erzähl mal ein bisschen.
Also ich bin bis zu meinem Abitur in Hamburg gewesen, jetzt nach dem Abitur sogar viel öfter in Stuttgart, trainiere hier bei Jasmin Wöhr und im Athletikbereich bei Martin Brenner. Die beide, bei denen fühle ich mich sehr gut aufgehoben und ich bin hier sehr viele Wochen jetzt gewesen, vor allem weil ich gerade in einer Trainingsphase auch war so. Aber als ich noch zur Schule ging, war ich eigentlich die meiste Zeit in Hamburg und habe da im Verband trainiert, genau. Und jetzt nach dem Abitur war ich sehr selten in Hamburg im Moment.
Ich habe 4 Jahre in Hamburg gelebt. Es gibt wenige, die nicht sagen, dass das die schönste Stadt Deutschlands sei. Vermisst du es, die Heimat? Oder ist der Fokus so groß, dass du sagst, ist jetzt egal, ich ziehe jetzt durch?
Auf jeden Fall ist Hamburg eine super schöne Stadt und ich bin sehr froh, dass ich da aufwachsen durfte. Und natürlich habe ich da auch Freunde und Familie und es ist immer wieder schön, nach Hamburg zu kommen. Aber ich liebe es auch, durchs Tennis so viel reisen zu dürfen und die Möglichkeit zu bekommen, viele Orte zu sehen. Und dann gehe ich meistens immer nach Hamburg, so um meine Batterie wieder aufzuladen, um ja ein paar freie Tage zu verbringen mit meiner Familie und Freunden. Und ja, da, wenn ich dann erstmal wieder weg bin, ich vermisse es ein bisschen, aber ich freue mich eigentlich mehr auf Turnieren dann zu sein.
Das glaube ich. Wir gehen mal ein bisschen chronologisch vor und fangen mal bei den neuesten Events an. Das ist ja auch der Hauptgrund, warum du hier bist. Du bist, herzlichen Glückwunsch dazu nochmal, deutsche Meisterin geworden bei den Seniorinnen im Erwachsenenbereich, dein erster Titel im Erwachsenenbereich. Die
Danke.
HörerInnen wissen das natürlich. Wir haben es auch mit Jakob besprochen. Natürlich sind nicht alle Tennisprofis bei den deutschen Meisterschaften am Start und du warst sogar auch schon im erweiterten Favoritenkreis mit deiner Spielstärke. Welche Erwartung hast du denn selbst gehabt vor dem Turnier? Ich hörte, einer deiner wenigen Schwächen ist, dass du sehr, sehr streng zu dir bist, auf dem Platz auch. Ist das auch in der Erwartungshaltung so, dass du da angereist bist nach Biberach und gesagt hast, ich muss jetzt hier den Titel holen?
So extrem war es nicht. Ich kam da an, ich bin sehr früh auch nach Biberach gefahren. Ich war vorher auch in Stuttgart, habe mich echt gut vorbereitet gefühlt so, hab's Ich kannte, da ist ja neuer Boden, glaube ich, verlegt worden und den
Das wusste ich gar
vor
nicht.
ein, 2 Jahren oder so, da hatte ich auch noch nie drauf gespielt. Ich war auch erst das zweite Mal jetzt bei den Deutschen. Ja, und dann kam ich da an, habe das getestet und habe mich echt von Anfang an echt ganz gut gefühlt. Ja, ich bin jetzt nicht mit der Erwartungshaltung reingegangen, dass ich jetzt gewinnen muss. Ich wollte natürlich gerne weit kommen, wer möchte es nicht, aber ich dachte, ich wollte von Spiel zu Spiel schauen, weil immer wenn ich so auf einzelne Sachen achte und von Spiel zu Spiel denke, funktioniert es am besten. Und genau, dann, als ich immer weitergekommen bin, hatte ich natürlich immer mal wieder so Gedanken daran, dass es jetzt ja sein könnte, dass ich gewinne, aber ich hatte eigentlich die ganze Zeit nicht richtig damit gerechnet.
Du hast ja im Finale gegen Sonja Zennikova gespielt, 6-4, 7-5. Klingt relativ knapp. Ich war nicht dabei, habe auch keine Bilder gesehen. Wie knapp war es denn aus deiner Sicht?
Ja, auf jeden Fall knapp. Sonja hat richtig gut gespielt, hat mir echt das Leben schwer gemacht. Also ich bin ruhig geblieben. Ich habe versucht, mich auf meine Stärken zu konzentrieren und ja, mein Spiel durchzusetzen. Und dann am Ende, glaube ich, ist es mir in den wichtigen Momenten noch mal einen Ticken besser vielleicht gelungen, so die Punkte für mich zu entscheiden. Aber es war auf jeden Fall sehr eng. Ich glaube, ich lag auch im zweiten Satz mit Break zurück. Also ja, in der Halle ist es natürlich manchmal immer dann schwierig, aber ich bin froh, dass ich dann den zweiten Satz noch drehen konnte.
In der Halle kann es ja auch sehr schnell gehen. Du, Ella, sag mal, du hast im August unter anderem schon Makarova geschlagen, damals 257 der Welt, die kennt man auch vom Namen. Das heißt, du bist schon in der Lage, wirklich sehr, sehr gute Spieler zu schlagen, vor allem auf deutschem Boden. Hast dich ja beim ITF Europe 60.000 auch durch die Quali gepackt, dann, glaube ich, verletzt aufgegeben, da können wir gleich nochmal drüber reden, aber hast in der Quali Julia Stusek geschlagen, bei den deutschen Meisterschaften im Halbfinale, wenn ich mich nicht verguckt habe, ja auch, und da einen Satz abgegeben. Ist das korrekt? Habe ich das richtig?
Wir haben nicht in der Quali gegeneinander gespielt. Wir haben beide. Julia hat, glaube ich, Quali gespielt, aber ich habe direkt eine Hauptfeld-Wildcard bekommen.
Okay, dann habe ich mich da verguckt, aber du kennst sie natürlich und hast schon Matchpraxis gegen sie. Du giltst als mit das größte vielleicht oder das größte Talent in deiner Alterskategorie. Sie ist noch mal 3 Jahre jünger. Wie gut ist sie denn wirklich schon?
Ja, auf jeden Fall ein Ausnahmetalent. Ich meine, ich hatte großen Respekt vor ihr, als wir dann gegeneinander gespielt haben. Da es jetzt ja auch wir jetzt schon zweimal gegeneinander gespielt haben, bei den Deutschen dann auch ja wieder und bei dem Turnier halt. Ja, die Spielen macht es echt richtig gut für ihr Alter. Ich war sehr nervös, sage ich mal, am Anfang. Ich meine, der Altersunterschied von 3 Jahren sollte ja eigentlich vielleicht noch mal was ausmachen so. Aber die hat es echt richtig gut gemacht, sie ist für ihr Alter und ich war dann einfach froh, dass ich doch mich noch durchsetzen konnte und ja, bis zum Ende gefightet habe. Und es ging ja auch zweimal in 3 Sätzen aus, also war es echt eng. Aber ich habe beides Mal gut gespielt.
Ja, ich meine, also das ist ja auch eine mentale, eine starke Leistung von dir gewesen, weil du hast ja schon angedeutet, man hat da ja auf dem Papier erstmal nur was zu verlieren, ne? Wenn man die 17-Jährige ist gegen die 14-Jährige und selbst als Top-Talent gilt.
Das stimmt. Also, das ist echt Wahnsinn, wie gut die schon spielt in dem Alter. Und ja, krass.
Danke, dass du mal da mal einen Einblick gibst, weil wir sind ja, das weißt du besser als ich und die HörerInnen, aber wir besprechen es oft, wir sind ja in der Übergangsphase im deutschen Damen-Tennis, ne? Kerber schwanger, ein paar Spielerinnen, zu denen man aufschaut, aufgehört. Und letztes Jahr haben ja zum Beispiel Julia Niemeyer schon Riesenerfolge gefeiert. Nastja Schunk, die du auch gut kennst, natürlich und sehr schätzt, erste Erfolge gefeiert. Andere Spielerinnen, die auch schon im Podcast zu Gast waren. Jetzt kommst du mit den Junioren-Slams, du hast US Open Finale gespielt, wahrscheinlich auch ein Riesending für dich gewesen. Es gibt ja in der Weltklasse dann doch die eine oder andere, die schon sehr früh so durchstartet. Macht das Druck? Fühlst du dich momentan genau richtig da, wo du bist? Wie ist da so die Gefühlslage? Ich stelle es mir brutal schwer vor.
Also ich finde, da sollte jeder so auf sich schauen und seine eigene Entwicklung. Natürlich schaut man sich an, was andere in dem Alter schon alles so leisten und wie gut sie stehen. Aber ich habe erst letztes Jahr die Schule beendet und bin erst seit ja, jetzt im halben Jahr so richtig dabei, mich voll aufs Tennis zu konzentrieren. Und ich glaube, die haben schon viel früher nur Tennis, Tennis, Tennis im Kopf gehabt. Und ja, ich glaube, meine persönliche Entwicklung ist dann, ja, geht jetzt erst richtig los, sage ich mal, oder hoffe ich auch. Und da schaue ich dann nicht so auf andere in meinem Alter. Natürlich schaut man, was die machen und wie gute Ergebnisse die schon haben. Aber ich glaube, man sollte da selber immer bei sich bleiben und sich nicht von denen unter Druck setzen
Sehr gute
lassen.
Einstellung. Ich hatte vor ein paar Wochen natürlich auch andere Jugendspieler zu Gast, unter anderem den besten bei den Herren. Und der hat genau über diesen Struggle erzählt, dass man ja so spät erst anfangen kann, wirklich sich nicht mehr auf die Schule zu fokussieren, sondern vor allem aufs Profitennis. Jetzt ist über dich auch bekannt, dass du es geschafft hast, zwei Klassen zu überspringen. War da die Ambition dabei, das auch fürs Tennis zu machen, weil wenn du jetzt zum Beispiel keine ambitionierte Tennisspielerin wärst, dann hätte man ja auch, ne, als normaler Teenager vielleicht die Ambition haben können, zu sagen, so gut, ich chill jetzt mal ein bisschen mein Life, überspringe vielleicht nur eine Klasse und genieße mein Leben. Wie war das für dich?
Ja, auf jeden Fall bin ich auch erstmal fürs Tennis dann auf die Eliteschule des Sports in Hamburg gewechselt. Das war schon mal so der erste Schritt, den ich gehen musste, weil es einfach mit meiner anderen Schule nicht mehr vereinbar war. Also es ging einfach nicht mehr. Die haben mir nicht den Freiraum gegeben, den ich brauchte. Aber dass ich mich dann auch noch mal vor der Oberstufe entschieden habe, noch eine Klasse zu überspringen, war natürlich auf jeden Fall auch so ein bisschen dem Tennis geschuldet. Natürlich war das mit meinen Noten so möglich, aber ich bin sehr froh, dass ich jetzt die Schule vorbei habe und dass ich da schnell durchgekommen bin.
Max Rehberg hat da mal ein bisschen, auch in Folge 83, wer da mal noch ein bisschen mehr über erfahren will, ein bisschen ausgeplaudert, wie schwierig das ist. Ohne da jetzt ganz so groß ins Detail zu gehen, aber fällt dir Lernen einfach extrem leicht? Bist du jemand, der sich gut konzentrieren kann? Was ist da dein Geheimrezept?
Ja, ich glaube, so ein Geheimrezept gibt's da bei mir, glaube ich, eigentlich nicht. Mir fällt's einfach echt leicht, mir Dinge schnell zu merken, schnell zu lernen. Ja, und außerdem bin ich auch wie im Tennis sehr fleißig gewesen, habe versucht, was im Rahmen von Tennis möglich war, so in der Zeit, die man hatte, dann Dinge für die Schule zu erledigen und habe da strukturiert alles abgearbeitet und dann, ja, kam das so und ich bin sehr froh, dass es so war.
Deutsche Meisterin geworden, im Halbfinale einen Satz abgegeben, um mal da nochmal darauf zurückzukommen. Das war der einzige Satz im ganzen Turnierverlauf. Wie fühlt man sich danach als deutsche Meisterin? Ist das so ein Erfolg auf deiner Checkliste, den du unbedingt haben wolltest? Oder war es dann von den Emotionen gar nicht so groß? Lass mal ein bisschen teilhaben. Wie wertest du den Erfolg?
Doch, auf jeden Fall ist es ein großer Erfolg gewesen. Ich meine, es ist das größte nationale Turnier, und es hat auch einen Namen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, und ich bin sehr froh, dass ich da gewinnen konnte. Genau, und habe das dann auch im Nachhinein echt nochmal so als guten Jahresabschluss gesehen. Danach habe ich ja dann auch keine Turniere mehr gespielt und war dann echt glücklich mit dem Gewinn.
Ich hatte ja erwähnt, und die Hörerinnen wissen das, man kann diesen Podcast unterstützen unter www.patreon.com/advantagepodcast. Ab 5 € im Monatspaket könnt ihr monatlich kündigen, gibt es jedes Interview zuerst und in ganzer Länge. Und im 7-Euro-Pledge darf man auch eigene Fragen einreichen. Das haben zwei, drei Hörerinnen gemacht, und die Petra, eine der Stammhörerinnen der ersten Stunde, hat gleich mehrere Fragen eingereicht. Ich werde dich nicht komplett penetrieren damit, aber ein, zwei Fragen werde ich auf jeden Fall stellen, weil eine fand ich sehr interessant. Sie sagt, hast du keine Angst, dich zu verletzen, weil du Skifahren warst? Man hat es in den sozialen Medien gesehen, oder Snowboardfahren, weiß ich nicht. Wie ist da so die Einstellung? Man kennt es ja jetzt von Manuel Neuer, der sich schwer verletzt hat bei einem Skiunglück, der Fußballprofi und jetzt ein halbes Jahr ausfällt. Sagst du dir da so, hey, ich muss auch mal ein bisschen was für mich machen und ich fahre vorsichtig? Oder ist das im Hinterkopf, dass man denkt, oh mein Gott, ich spiele im Januar Australian Open, hier darf bloß nichts passieren? Weil dann passiert ja meistens was. So.
Ja, das stimmt. Ich war so ein bisschen so im Urlaub, so als Belohnung für die Saison. Und Skifahren wird jetzt auch nicht so gerne gesehen als Nummer eins Urlaub, sage ich mal, weil natürlich das Verletzungsrisiko sehr hoch ist. Aber ich fahre seitdem ich klein bin, jedes Jahr eigentlich in den Skiurlaub. Und natürlich, ich habe es im Hinterkopf und ich fahre auch seit einigen Jahren vorsichtiger als früher und versuche da so Verletzungen aus dem Weg zu gehen. Ist natürlich schwer, kann man nie vorhersehen, aber ich habe da so einen Spaß dran und ja, ich finde, man sollte nicht auch nicht alles so sein lassen wegen Tennis. Ich natürlich Skifahren, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nächstes Jahr auch wieder gehen darf, will und ob das geht. Aber jetzt, dass ich das noch einmal so konnte, bevor ich jetzt so richtig durchstarte, hoffentlich, war schon sehr schön.
Hast du dir eigentlich die Erlaubnis holen müssen oder hast du es einfach gemacht?
Na, ich plane ja immer so meine Saison mit den Trainern und die haben es mir erlaubt. Also ich
Okay.
habe nachgefragt, ob es okay ist, wenn ich in den Skiurlaub gehe und für die war das auch okay.
Gut, dann sieht man mal die, wahrscheinlich war es Jasmin Wöhr oder Barbara Rittner oder wer auch immer, die haben ein gutes Herz, dass man sich auch mal belohnt, wenn man hart arbeitet. Wenn ich richtig informiert bin, war die Bundestrainerin Jasmin Wöhr auch in New York an eurer Seite, als ihr ins Finale gekommen seid. Ist das richtig?
Ja, das stimmt.
Ich war selbst vor Ort, aber ich hab einen Satz gesehen, als ihr im Viertelfinale, glaube ich, den Match-Tiebreak noch gewonnen habt. Ist das richtig? War das das
Ja,
Viertelfinale?
ich glaube, es war Viertelfinale. Ja, das kann sein.
Genau. Zusammen mit Carolina Kuhl, auch eine der Nachwuchsmädels, die gerade versucht, nach oben zu kommen. Du hast, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, im Einzel zweite Runde gespielt. Nachdem du in Wimbledon im Viertelfinale warst, warst du ein bisschen enttäuscht, dass es nur die zweite Runde war, weil du in Wimbledon im Viertelfinale standst? Oder wäre das übertrieben?
Natürlich, ein bisschen Enttäuschung ist da, aber ich habe in der Woche davor ein Vorbereitungsturnier gespielt in Kanada, was ich auch gewonnen habe. Und dann natürlich nach so einer Woche mit vielen Matches, wo ich Einzel und Doppel auch gespielt habe und beides Finale gespielt habe. Und dann mussten wir auch noch fliegen und es war nicht viel Zeit zum Regenerieren. Ja, war das dann schon zweite Runde vielleicht nicht mehr so die letzten Reserven vorhanden.
Verstehe.
War dann bitter, weil natürlich US Open war ein riesiges Highlight. Ich war zum ersten Mal da. Aber ich bin sehr froh, dass es dann trotzdem im Doppel immerhin so weit ging. Und das war dann trotzdem eine richtig gute Woche, auch wenn es jetzt im Einzel ein bisschen enttäuschend und bitter war.
Voll. Selbst erfahrene Tennisprofis haben ja immer noch diesen inneren Struggle, wenn sie sagen, wenn sie in der Woche vorher irgendwo gut spielen, vor einem Grand Slam, dass das ja auf der einen Seite Selbstvertrauen gibt, aber auf der anderen Seite auch physische Kräfte verlieren lässt für das Grand Slam. Also selbst erfahrene Kräfte haben ja immer dieses Abwägen, ne? Also auf der einen Seite ist man ja dann total gestärkt, weil man kein Spiel verloren hat, aber vielleicht fehlen Reserven. Aber das ist ja dann auch eine Erfahrung für dich, nehme ich an.
Ja, das stimmt. Man fühlt sich natürlich, wenn man so ein Vorbereitungsturnier gut spielt, in seiner Form so bestätigt und kann selbstbewusst dann ins nächste Turnier starten. Aber dass man nicht mehr ganz frisch ist wie am Anfang der ersten Woche, ist hoffentlich auch klar so.
Juniorinnen-Slams sind ja auch nicht nur dafür da, Resultate abzuliefern, sondern auch Erfahrungen zu machen und zu gucken, was kann ich auch noch verbessern, wie arbeiten Profis. Es ist ja so, dass man sich auf der Anlage bewegen kann, zumindest wenn es die Corona-Regeln jetzt wieder lockerer zulassen und man viel einfach aufsaugen kann. Du hast drei gespielt, du bist jetzt wieder auf dem Weg zu den Australian Open. Ich möchte mal von dir vielleicht eins, zwei Beispiele oder Erfahrungen haben, was dir am meisten getaugt hat auf den Slams, ob du mal einen Profi beobachtet hast, wo du sagst, boah, krass, das muss ich übernehmen. Was tat dir da besonders gut? Was hat dich am meisten positiv beeinflusst?
Also das erste Mal, das erste Grand Slam, was ich ja spielen durfte, war in Paris. Und ich bin da schon mit großen Erwartungen und sehr viel Vorfreude hingefahren. Und dann, also es war auch direkt nach meinem Abi, ich habe mich selber noch nicht so gut gefühlt, aber dass ich dann so Profis beim Training zuschauen konnte und ich habe das Match von Zverev gegen Alcaraz sehen dürfen. Und das war einfach unglaublich. Also die Atmosphäre im Stadion, wie die gespielt haben, was das für ein Fight war, das hat mich so motiviert und da habe ich so gesehen, da möchtest du vielleicht auch irgendwann mal spielen. Und das war einfach unglaublich, dass ich so ein Match mir anschauen durfte und dass es dann auch noch so eng und spannend und lang war. Ja, das war so eine Erfahrung in Paris, die ich mega schön fand. Dann in Wimbledon fand ich mega cool, wenn wir aus dem Bus morgens gestiegen sind, mit dem wir zur Anlage gekommen sind, ist man so überall an den Trainingsplätzen vorbeigegangen, zu den ja, Umkleiden und den Aufenthaltsbereichen. Und da sind wir an Nadals Training vorbeigegangen und was da für eine Intensität auf dem Platz war. Also wie der, das war, glaube ich, nur ein Warm-up oder ein Training, aber also wie der sich für jeden Ball gefühlt alles gegeben hat und wie der die Vorhand gezogen hat, das war einfach Wahnsinn. Da sind wir dann auch etwas länger stehen geblieben. Das war echt sehr schön, da auch zu sehen, wie die einfach so ja ihr Warm-up durchführen, wie die trainieren. Es motiviert natürlich auch mal so zu sehen, wie Profis das machen. Und in New York, da fand ich es einfach Wahnsinn. Wir saßen bei einem Match, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, welches Match es war, aber wir saßen auf dem Court dann ganz oben in der letzten Reihe. Und was da, also wie klein der Court dann aussah, aber wie viele Menschen einem dann da so zuschauen, wenn man auf so einem Platz spielt. Und diese Stimmung einfach, das war so schön und das würde ich auch sehr gerne mal selber so erleben.
Aber genau dafür sind die ja da. Genau, du hast jetzt praktisch drei verschiedene Erfahrungen aufgezählt. Lustige Anekdote meinerseits. Ich nenne den Namen nicht, aber mir hat mal ein Tennisprofi, ein Mann, gesagt, er wollte sich ein Beispiel nehmen an der Intensität, wie Rafael Nadal sich aufwärmt vor einem Spiel und hat das dann genauso intensiv gemacht. Und ihm haben dann im Spiel die entscheidenden Körner gefehlt,
Ja.
weil er im Training schon viel zu viel Gas gegeben hat. Und danach hat er gesagt so: Ist ja alles schön und gut, aber ich muss mein Warm-up-Programm anders gestalten, sonst habe ich ab dem dritten Satz keine Kraft mehr.
Ja, also das war echt Wahnsinn. Ich stand da und das war wow, also wie der sich bewegt hat und so, das war echt da, wenn man in die Nähe zumindest kommt oder so ein bisschen was davon übernehmen kann, dann ist das schon echt gut.
Gibt es irgendwas, was du in deinen, keine Ahnung, du hast jetzt ein paar Sachen erwähnt, du hast ja bestimmt noch mehr Sachen gesehen. Gibt es irgendwas, was du von den Slams für dich in deinen Alltag übernommen hast? Keine Ahnung, irgendein Theraband, was du bei einem Profi gesehen hast, irgendein Rhythmus oder irgendwas, was du in deinen Alltag aufgenommen hast? Oder ist es eher so das große Ganze, das dich mehr motiviert hat?
Also so jetzt so kleine Sachen wüsste ich jetzt nicht, was ich nicht. Da habe ich nichts also an meinen Routinen verändert. Aber also die Atmosphäre und die Eindrücke, die man so auf den Grand Slams sammelt und dann so sieht, auch wie viele Zuschauer dann so dir ja so zurufen, wenn du dann zu deinem Platz gehst und so. Das war auch schon eine sehr schöne Erfahrung und ich freue mich sehr auf Australien und da war ich ja noch nie und ich hoffe, dass es da genauso wird und dann sind das echt schon sehr schöne Momente.
Da reden wir gleich drüber. Letzte Frage so zu diesen Vorbereitungen. Gibt es irgendwas, was dich besonders auszeichnet? Gibt es irgendeinen Tick, den du hast, den du unbedingt machen musst, um erfolgreich zu spielen? Irgendwas, was du in deine Vorbereitung integriert hast? Oder würdest du sagen, ich mache nichts, was andere nicht auch machen? Keine Ahnung, linker Schuh zuerst anziehen oder ich muss die Übung machen, um mich warm zu machen, sonst kann ich keine Vorhand treffen oder?
Nee, also absolut nichts Außergewöhnliches, würde ich jetzt mal sagen. Ich mache, glaube ich, ein Warm-up so wie jeder andere auch und vorher bereite ich mich auf mein Match vor, aber nicht, dass ich jetzt irgendeinen Tick habe, der ja so mich von anderen abhebt.
Kommt vielleicht noch, im Profitennis gibt es ja den einen oder anderen, wenn wir über Rafael Nadal geredet haben. Das ist ja nicht nur beim Warm-up sehr speziell, sondern auch beim Spiel, aber das muss auch nicht jeder entwickeln, ne? Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall gut. Ich fand es sehr wichtig, dass du den HörerInnen mal so ein bisschen mitgeben konntest, wie es für einen Junior ist auf einem Slam, weil selbst für mich als Journalist, ich habe jetzt, wie viel habe ich denn? 11? Ich war übrigens auch auf der Pressetribüne zwischen Zverev und Alcaraz. Also wir haben dasselbe Spiel geguckt. Aber für mich waren die ersten auch einfach sehr overwhelming, ja? Sehr überfordernd. Das geht dir wahrscheinlich ähnlich. Und jetzt ist es dein viertes, jetzt gehst du schon wahrscheinlich mit einer anderen Routine ran. Oder ist schon Herzklopfen dabei?
Also ich freue mich natürlich auf jeden Fall riesig. Ich meine, in Australien war ich auch noch nie. Aber ich glaube, also ich wurde in Paris, als ich auf den Platz gegangen bin, habe ich erstmal drumherum gar nichts mitbekommen, weil ich war echt also so überwältigt und so wie ferngesteuert so ein bisschen. Und das hat sich so schnell dann gelegt, so im Verlaufe der Grand Slams. Und da bin ich auch sehr froh, weil man das dann viel anders oder ganz anders noch wahrnimmt. Ja, und ich denke jetzt in Australien, natürlich ist man aufgeregt jedes Mal, wenn man auf den Platz geht, aber ja, ich versuche es so zu sehen wie jedes andere Turnier auch, wenn ich auf dem Platz stehe.
Sehr gute Einstellung. Ja, Australien ist ja auch für uns beide jetzt ein großes Thema. Wir sind auf derselben Route unterwegs, haben wir im Vorgespräch gemerkt. Du einen Tag vor mir, ihr fliegt am Samstag, ich fliege am Sonntag über Hongkong. Für mich ist es das vierte Mal, du hast eben gesagt, das erste Mal. Welches von den drei Slams, auf denen du warst, war denn für dich so das, mit dem du am wenigsten klarkamst? Die meisten sagen ja so US Open, weil es da so krass laut ist und so krass hektisch. War das für dich genauso?
Nee, überhaupt nicht.
Okay.
Also ich muss ehrlich sagen, es war für mich Paris jetzt nicht, weil ich das Turnier so schlecht fand. Ich fand es da auch super toll. Also es ist jetzt sehr meckern auf hohem Niveau, aber da es das erste für mich war und ich ist so überwältigt und ein bisschen eingeschüchtert von der ganzen Atmosphäre und dem Drumherum war und ich da irgendwie so durch die Gegend gelaufen bin und gar nicht so richtig was wahrgenommen habe, ja, war das irgendwie für mich dann so das, wo ich die wen, also trotzdem sehr gute Erfahrungen gesammelt habe, aber mir haben Wimbledon und US Open besser gefallen. Vielleicht auch nichts ein bisschen am Ergebnis. In Paris habe ich nicht so performt dieses Jahr. Ich hoffe, das ändert sich, wenn ich das nächste Mal da bin. Ja, Wimbledon fand ich super schön. Also, das ist alles so echt. Ja, so wie man sich's von Wimbledon vorstellt mit dem grünen Rasen und oh, den weißen Outfits, also das war sehr, sehr elegant alles und dass ich dann auch noch gut gespielt habe, das war natürlich auch sehr schön. Leider habe ich da aber gar keine Matches so gesehen. Das war so ein bisschen was, was ich da mich ein bisschen gestört hat. Aber sonst, also ich glaube, ich würde sogar sagen, ich mochte Wimbledon am liebsten und US Open, dass es da so laut war. Ich fand das eher mega toll, so, keine Ahnung, das ganze Publikum und dass da so viel los war und ja, ich habe einfach die Atmosphäre da so in den großen Stadien geliebt. Wir haben da auch echt ein paar Matches uns anschauen können und ja, das auch, dass wir natürlich selber gut gespielt haben und dann Finale gespielt haben und dann mit der Trophy-Zeremonie, das ist natürlich alles super cool und aber ich mochte eigentlich alle drei sehr gerne, muss ich sagen.
Ich glaube, Australien. Melbourne speziell aus den Open wird dir dann sehr gut taugen. Das ist so eine Kombination aus allem bisschen und es ist sehr viel Platz da. Also nicht so eng wie in Paris. Und die Australier sind sehr, sehr gechillt und das kombiniert vielleicht mit deinen Erfahrungen, die du jetzt schon gesammelt hast, dass du nicht mehr so nervös bist wie bei deinem ersten Slam, könnte, glaube ich, ein ganz gutes Ding da werden. Und das Wetter ist schön. Wir fahren in die Sonne. Ne?
Das ist
So.
auf jeden Fall ein ganz großer Pluspunkt jetzt hier
Aber
aus dem.
ich muss mich als Weißbrot, ich bin ein Weißbrot, ich muss mich jeden Tag ganz krass eincremen, sonst ende ich da ganz schlimm. Das kommt da noch
Da
dazu.
zähle ich mich auch auf jeden Fall dazu.
Gut, aber da wirst du dann auch schon Erfahrung haben als Norddeutscher. Aber es ist auf jeden Fall da nochmal eine andere Art von Sonne. Aber das wirst du wissen. Wir sind auch keine Wetterexperten, sondern Tennisexperten. Also machen wir mit Tennis weiter. Ich hatte mir in der Vorbereitung gelesen und aufgeschrieben, dass sogar die French Open eigentlich so dein Lieblingsturnier sind, hast du mal gesagt. Und vielleicht auch mal der Traum, wenn es denn klappt und du wirklich in die Weltklasse kommst, immer natürlich unter dem Vorbehalt, dass du das gerne auch mal gewinnen würdest. Hat das was geändert, als du erstmal da warst, wo du jetzt gesagt hast, das war nicht so ganz deins? Du hattest ja aber auch eine gute Gegnerin, ne? Celine Knife, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, ist ja auch eine der Top-Juniorinnen. Die schlägt man nicht einfach mal so im Vorbeigehen beim ersten Junioren-Slam.
Ja, das stimmt. Ich liebe eigentlich Sand und ich spiele da auch echt sehr gut. Ich habe, also wo ich das erste Mal so mir so gedacht habe, ja, auf Sand würde ich echt gerne sehr gut spielen, ist schon echt sehr lange her. Mittlerweile spiele ich auch auf Hardcourt, finde ich recht gut. Deswegen ist das so alles mittlerweile ausgeglichen. Aber natürlich in Paris möchte ich auf jeden Fall nochmal an den Start gehen und es besser machen als beim letzten Mal. Ja, war keine einfache erste Runde. Habe ich in drei Sätzen verloren, war eigentlich zumindest der erste Satz relativ eng. Auch das Spiel war eigentlich kein schlechtes, aber das würde ich mich noch mal so fuchsen, dass ich da nicht noch mal erste Runde verliere, wo ja eigentlich Sand mein Lieblingsbelag ist.
Auch gelesen habe ich das aber auch schon wieder ein paar Jahre her, das kann sich auch wieder überholt haben, dass deine Lieblingsspielerin war oder noch ist, Simona Halep, aufgrund ihrer Spielweise. Ist das richtig? Das habe ich gelesen.
Ja, das war mal so. Für eine Zeit lang hat mir ihre kämpferische Art auf dem Platz ganz gut gefallen. Mittlerweile ja, ist sie jetzt bei mir ein bisschen so in den Hintergrund gerückt. Ist auch schon länger der Fall. Ich habe jetzt sehr Swiatek verfolgt. Die ist ja auch noch relativ jung und wie gut die das macht. Da habe ich auch ein Match gesehen gegen Jule bei den US Open. Ja, und also die ist so im Moment so mein Vorbild und die fasziniert mich so.
Dann haben wir ja schon voll viele Matches gleichzeitig verfolgt im Stadion, ohne dass ich wusste, dass du da auch bist. Ich war natürlich bei Niemeyer Swiatek auch im Stadion. Ja gut, Halep ist natürlich jetzt auch ein bisschen in den Negativschlagzeilen. Das wäre meine Frage gewesen, ob du dann noch das als Vorbild akzeptieren kannst, wenn es dann positiven Dopingtest gab. Aber wenn sich das schon ein bisschen vorher abgeschwächt hatte, dann hast du das vielleicht gar nicht mehr so im Kopf gehabt, oder?
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitikbereich.